Ich glaube, es hackt. IT-Sicherheit für alle. Außer Nerds. Mit Rüdiger Trost und Tobias Schrödel.
Hi Tobi.
Hi Rüdiger.
Also ich verspreche dir, wir nehmen ohne Video auf, weil das die Frage gerade im Vorgespräch war, ohne Video. Obwohl du heute sehr gut aussiehst, Tobi.
Wirklich. Das also, freut mich zu hören, herzlichen Dank. Nicht so zerknautscht wie sonst.
Nee, als ob du noch irgendwie, du hast heute noch was vor. Man merkt das, du bist volle Tatendrang. Du hast heute noch was vor, stimmt's?
Ich habe heute nichts vor. Ich habe ein paar schöne Tage gehabt. Kind ist da zu Besuch und wir haben ein bisschen Darts gespielt und Yahtzee und richtig mal was ganz anderes.
Ja, man sieht die Erholung an. Sehr schön, wunderbar.
Ja, ne?
Ja. Ich war gar nicht so erholt am Wochenende, weil ich habe ausgemistet, aufgeräumt und Zeug weggeschmissen.
Ja.
Musste sein. Aber, pass auf, ich habe was festgestellt. Ich habe natürlich, wenn ich dann aufräume, dann bin ich dann im Tunnel, habe meine Kopfhörer aufgesetzt, Noise Cancelling, Musik gehört und ich sag mal so, also Gesangskarriere steht nicht als Option im Raum. Wir werden weiter Podcaster sein müssen. Weil ich habe festgestellt, bei meinen Kopfhörern, die haben einen Modus, der nennt sich Gesprächserkennung oder so. Mhm. Das heißt, wenn ich anfange zu reden, dann wird die Musik leiser und ich höre mein Gegenüber.
Ja,
das wird aber auch getriggert, wenn ich mitsinge bei einem Lied. Und
ach,
dann hörst
schön.
Du auf einmal selbst, wie scheiße du singst. Also, das ist keine Option.
Phänomenal. Sehr schöne Sache. Aber das stimmt, das kenne ich. Das ist sehr praktisch, wenn man irgendwo sitzt, versunken, was weiß ich, im Flieger oder in der Bahn und dann quatscht einen der Schaffner oder sowas von der Seite an und möchte das Ticket sehen. Da ist das ganz gut. Die machen das automatisch erkennbar,
Ich habe mich dann gefragt, wie funktioniert es, weil es wird ja nur leiser, wenn du sprichst. Wenn du angesprochen wirst, dann geht es natürlich nicht, weil also ich werde die ganze Zeit angesprochen hier und deswegen habe ich das Noise Cancelling überhaupt, damit ich das nicht höre.
Aber das bleibt die Kopfhörer, ja die Mikrofone können das. Also es gibt ja so verschiedenste Mikrofone mit verschiedenen, ich sage jetzt mal Formen oder Aufnahmen, so nierenförmig oder sonst irgendwas, die können mehr oder weniger um die Ecke hören. Das ist ganz, ganz witzig. Da gibt es meistens auch in diesen technischen Beschreibungen, wenn man so ein Mikrofon kauft, auch mal so ein Bild, wo man sehen kann, welchen Bereich die besonders gut abdecken. Das ist ja auch wichtig, wenn du Sängerinnen oder Sänger in Konzerten hast oder sowas, dass die dann nicht die ganze Zeit nur das Publikum mitgrölen hören über die Lautsprecher, sondern eben hauptsächlich sich. Und das ist schon erstaunlich, wie Mikrofone das heute gut schaffen. Ich meine, auch deine Stimme klingt ja erstaunlich gut hier in diesem Podcast. Liegt ja auch nur am teuren Mikrofon.
Ja, genau. Das stimmt alles, was du sagst. Das Mikrofon erkennt das, dass das meine Stimme ist, weil von der Position, aber diese Kopfhörer gucken tatsächlich auch, also die Apple-Kopfhörer gucken auch, ob sich dein Kiefer bewegt. Also wenn sich dein Kiefer bewegt, dann merken die anhand der Bewegungssensoren, der Schwingungen, okay, der labert gerade und dann wird es leiser.
Das ist doch, sicher?
Doch Zauberei. Ja, das hat ein Apple-Techniker in einem Interview gesagt vor 2 Jahren, dass die das mit einbauen. Das ist nicht die Hauptfunktionalität, also hauptsächlich geht es schon über das Mikrofon, aber die nehmen auch die Bewegungssensoren als Faktor mit rein, dass du sprichst. Fand ich schon faszinierend. Also.
Das ist ja witzig, aber da würde so manches erklären hier, meine Kopfhörer sind zu leise, dann hör doch auf, Kaugummi zu kauen. Witzig.
Ja, genau. Die Kopfhörer, die Musik zu leise, halt doch mal die Klappe.
Genau. Ja. Ja. Witzig, witzige Sache. Was hast du gestern gegessen?
Gestern, oh Gott, ich weiß es gar nicht mehr. Gestern gab es Sushi.
Oh, wow, nicht schlecht. Auch lang nicht mehr gehabt. Das ist vielleicht mal eine
Supermarkt,
gute Idee.
Also jetzt nichts Besonderes.
Ja, trotzdem ist mal eine nette Idee. Ich frage, weil ich etwas gesehen habe und ich weiß, dass auch du, genauso wie ich und wahrscheinlich viele Hörerinnen und Hörer auch, hin und wieder zu einem Burgerbrater der Fastfood-Ketten hin und wieder geht. Und was mich und offensichtlich auch viele, viele andere immer wieder stört, ist gerade so Samstag früh oder Sonntagmorgens, wenn man wirklich mal früh aufsteht und durch die Stadt fährt, dass an jeder dritten Kreuzung irgendwo irgend so ein Piep seine aufgegessene McDonald's-Tüte einfach aus dem fahrenden Auto geworfen hat. Kennst du bestimmt auch.
Ja, na klar.
Jetzt habe ich ein Thread gesehen der einen Facebook-Post wiedergespiegelt hat, beziehungsweise ein Screenshot davon. Also es kommt über drei Ecken. Da hat Jumbo Schreiner, ich weiß nicht, ob du Jumbo Schreiner kennst. Ich wusste auch gar nicht, dass es ursprünglich von ihm kommt. Das war jetzt bloß bei der Recherche dann draußen. Das ist so ein Typ aus dem Fernsehen, der große Portionen gegessen hat. Sehr große Portionen. Deswegen hieß er auch, oder heißt er Jumbo Schreiner.
Alles das trifft auch auf dich zu, Tobi, aber
ja, Moment, aber der Typ ist, glaube ich, auch noch irgendwie gefühlt 1,80 oder 1,90 groß. Ah, okay. Also der ist schon auch wirklich.
Da ist der drin. Unterschied dann. Ja,
okay. Das ist der Unterschied. Ja. Wie auch immer, der hat einen Post gebracht und den finde ich sehr spannend. McDonald's möchte jetzt, ich weiß nicht, ob das stimmt, da habe ich nichts gefunden darüber, ob das jetzt wirklich eine offizielle Ankündigung ist, auf die Tüten bei McDrive dein Kennzeichen drucken.
Ach was, das ist ja eine geile Idee.
Ja, ne?
Ja, total.
Das heißt, du fährst da rein, die Kamera scannt dein Kennzeichen. Wir reden jetzt erstmal noch gar nicht über datenschutzrechtliche Dinge. Würde das Ganze vielleicht sogar, das schrieb jemand anderes, aber wie gesagt, ich finde keine Originalquelle. Das heißt, vielleicht ist es auch nur so ein hätten wir gerne als QR-Code drauf. Das heißt, du kannst es theoretisch auslesen, ohne dass jeder sofort sieht, hey, da steht mein Kennzeichen drauf und du hast es auch nicht sofort leserlich und damit datenschutztechnisch irgendwo verbreitet. Aber die Idee finde ich phänomenal, weil du dann jeden Deppen, der da dran ist oder auch sein Car2Go ausgeliehen hat zu der Zeit oder in der Nacht, den hättest du dran.
Ja, also von dem Gesichtspunkt ist schon sinnvoll. Klar, Datenschutz ist da ein Thema. Ich habe das ja vor Jahren schon mal gesehen und war das total faszinierend, dass es teilweise im Parkhaus ja auch schon so ist. Also wenn du deinen Parkschein bezahlst, ja, holst du die Karte raus, also das Parkticket raus, dann steht da ein Kennzeichen drauf. Denkst du, hä, wie haben sie denn das gemacht? Aber klar, da sind mittlerweile überall Kameras und brauchst ja heutzutage. Du hast ja keinen Schlagbaum mehr. Also.
Genau, ja, oder deswegen musst du ja oft nach dem Bezahlen quasi, wenn du an die Schranke beim Rausfahren fährst, das Ticket gar nicht mehr reinschieben, weil der einfach sagt, ja, ich weiß, das ist gerade bezahlt worden. Wie auch immer. Also ich finde die Idee mit McDonald's ganz gut. Die muss sicherlich noch ein bisschen hinterdacht werden und datenschutztechnisch safe sein, aber im Großen und Ganzen könnte das was sein. Ich glaube nämlich hauptsächlich gar nicht, dass dann irgendwie die Ordnungsämter anfangen, hier rauszufinden, wer das war, weil du dann wieder einen hast, der sagt, ich war das gar nicht, ich habe mein Auto verliehen und das macht wahrscheinlich wenig Sinn, auch von den Kosten her, aber es könnte einfach auch so ein das Ganze verhindern, wenn es draufsteht und du weißt genau, wenn ich es rausschmeiße, jemand könnte rausfinden, wer ich bin. Also es gibt ja Leute, die ihren Müll entsorgen und penibel darauf achten, dass sie die ganzen Adressen von sich auf irgendwelchen Briefköpfen oder so vorher mit der Hand und der Schere rausgeschnitten haben, wo ich mir dann auch denke, die Zeit hättest du besser dazu gebraucht, den Müll wirklich dahin zu bringen, wo er hingehört.
Ja, ja, klar. Also ich stelle es mir trotzdem witzig vor, wenn wir zwei zum Drive-In fahren mit deinem Auto und ich will dir einen reinwürgen, schmeiß dann die Tüte raus und sage, haha, viel Spaß.
Das gefällt mir wieder. Ja. Also wenn du...
Auf jeden Fall interessant. Habe ich nichts mitbekommen. Werden wir verfolgen, ob das wirklich so ist. Also,
ja, nette Idee. Ja. Ich habe halt viele Themen in unserer Liste, sehe ich gerade, und du hast... Ja,
ich habe ein ganz großes, das du wahrscheinlich auch hast.
Natürlich habe ich es. Ich kann es mir... Ja, wir müssen möglichst schnell damit einsteigen, weil es ist eigentlich die Meldung der Woche, auch wenn es irgendwie nach zwei Tagen gefühlt schon wieder komplett aus den Medien raus ist, aber ich sag's vorweg, es ist eigentlich eine Horrormeldung, eine absolute Horrormeldung, finde ich.
Ja, wir reden natürlich darüber, dass eine KI ausgebrochen ist und ein Unternehmen gehackt hat. Das ist jetzt mal so setting the stage. Wahrscheinlich haben es die meisten Hörer schon mal irgendwo aufgeschnappt, dass OpenAI einen Test gemacht hat und dieser Test ist ausgebrochen und hat dann ein anderes Unternehmen, nämlich das Unternehmen Hugging Face, infiltriert. Gehackt ist vielleicht ist es der falsche Ausdruck, aber auf jeden Fall wurde ein Angriff durchgeführt. Und das Ganze komplett autonom. Also die KI hat das selbstständig gemacht, ohne dass Menschen damit beteiligt waren.
Genau, es gibt einige Informationen, wobei es schwierig ist zu sagen, welche davon stimmen. Manche widersprechen sich auch ein bisschen an der einen oder anderen Stelle. Aber so wie es ausschaut, hat die KI in einem Trainingsmodus die Aufgabe bekommen, Schwachstellen zu finden in einem Computernetz. Also die wollen offensichtlich Claude nachbauen bei OpenAI und das, ich sage jetzt mal, auf diese ja, Suche mir Schwachstellen-Funktion zu pimpen. Und da gab es einen Test. So, und der hat sich gedacht, Mensch, ich habe doch hier in meinen Unterlagen die Information, dass man bei Hugging Face so Tests machen kann und ja quasi hacken lernen kann. Das ist so, wir haben offensichtlich so Tests, wo man dann verschiedene Aufgaben bekommt und dann hackt man mal einen Webserver, hackt man mal das oder sonst irgendwas. Und dann hat sich die KI gedacht, Mensch, wenn ich da die Musterlösungen hätte, könnte mich das weiterbringen. Und ist dann in seiner Testumgebung angeblich über mehrere Zero-Day-Exploits, also Lücken, die man noch nicht kannte, aus seiner virtuellen Maschine ausgebrochen, ins echte Internet gegangen, zur echten Hugging Face AI-Firma, hat dort die Systeme auch wieder angeblich über Zero-Day-Exploits gehackt, sich die Musterlösungen geklaut und ist damit zurück quasi und hat seine eigentliche Aufgabe erfüllt.
So. Eine Ergänzung. Zero-Day bedeutet in dem Kontext nicht zwingend, dass die Lücke noch nicht bekannt war, sondern dass es noch keine Lösung gibt. Also es gab noch keinen Patch dafür. Es könnte eine neue gewesen sein, aber es könnte auch eine bekannte gewesen sein, die noch nicht gefixt wurde. Ja, also okay. die wissen wir nicht. Die kennen wir nicht genau, welche Lücken das sind.
Okay. Was das Ganze aber schwierig macht, und ich glaube, dass die Randinformation von dir gerade da relativ wenig eine Rolle spielt, ob Zero-Day oder nicht. Dieses Ding ist aus einer Testumgebung ausgebrochen und hat in der realen Welt eine Straftat begangen.
Ja, korrekt. Also dieses Ausbrechen aus der Testumgebung, also da müssen wir mal drüber sprechen jetzt vielleicht, weil im Endeffekt, du hast ja, wenn du so einen Test machst oder so ein KI-Modell testest und sagst, hey, du sollst jetzt hier bestimmte Schwachstellen erkennen oder sollst jetzt bestimmte Dinge hacken, dann hast du Möglichkeiten, das einzugrenzen in dieser Testumgebung. Du kannst dem Modell sozusagen Grenzen mitgeben, dass du dem Modell sagst, pass auf, das darfst du nicht machen, das darfst du nicht machen, das darfst du nicht machen. Und du kannst es isolieren netzwerkseitig. Also du kannst sagen, okay, du kannst alles machen, was du willst, aber du weißt, das kommt nicht raus, weil das hat keine Internetverbindung. Ja, das im Prinzip hat OpenAI gemacht, hat gemeint, du kannst alles tun, hat aber die Verbindung zum Internet leider nicht gekappt, wie wir wissen, sondern hat nur gesagt, pass auf, du kannst Software über diesen Proxy hier nachladen, aber du kommst nicht raus ins Internet. Das ist eine ganz normale Geschichte, weil wenn du jetzt im Unternehmensnetzwerk surfst im Internet, dann gehst du auch nicht direkt ins Internet, sondern du gehst normalerweise über einen Proxy, über eine Firewall, also über andere Systeme, wo diese Verbindung dann kanalisiert ins Internet gehen. Genau das war das auch. Jetzt hat aber das OpenAI-Modell diesen Proxy-Server, über das es Software nachladen konnte, hat da eine Schwachstelle drin gefunden und hat es über den Weg geschafft, ins Internet rauszukommen und Dinge zu tun. Und das war der Fehler. Also man hätte diese Testumgebung auch so bauen können oder man hätte das Modell auch so bauen können, dass es Dinge nicht tut. Was in dem Fall für OpenAI natürlich kontraproduktiv gewesen wäre, weil sie wollten ja testen, ob es das kann. Weil dieses Exploit-Gym, das ist sozusagen die Benchmark, um zu gucken, ob dieses Modell gut funktioniert, das ist sozusagen dafür da, bekannte Schwachstellen zu nehmen und einen Exploit dafür zu entwickeln. Also nicht, also nicht eine Schwachstelle zu finden, sondern zu gucken, okay, es gibt eine Schwachstelle und können wir einen Generalschlüssel sozusagen entwickeln, einen Exploit, mit dem jeder dann diese Schwachstelle ausnutzen kann.
Okay, ich sage es jetzt mal anders und ein bisschen provokant. OpenAI hat einen digitalen Mitarbeiter entwickelt und dem Tools an die Hand gegeben und Trainings absolviert, dass er ein Wissen hat und Sachen kann, die anderen Firmen schaden können und hat ihn nicht daran gehindert, das zu tun. Und zwar mit Unternehmenswerkzeugen, also mit einem Internetzugang aus dem Unternehmen, mit dem Training aus dem Unternehmen und so weiter. Die Frage ist jetzt, die ich dir provokant stellen möchte, ist, warum geht da keiner von OpenAI für in den Knast, beziehungsweise erstmal Schritt zurück, wird angezeigt oder sonst irgendwas. Die haben einen virtuellen Mitarbeiter, der Straftaten begeht. Was passiert denn, wenn der das nächste Mal jemanden den Strom abdreht, im Krankenhaus zum Beispiel, und da auf der Intensivstation 7 beatmete Leute einfach sterben? Ich übertreibe jetzt bewusst.
Ja, das ist ja nicht passiert.
Was passiert ist, dass das so runtergedreht wird und sagt, ach, da müssen wir nächstes Mal ein bisschen mehr aufpassen oder sonst irgendwas. kann es einfach nicht sein.
Also du willst darauf hinaus, dass es dafür Strafen geben muss, dass jemand sozusagen dafür, also nicht bestraft wird, aber zumindest dafür die Verantwortung übernimmt und sagt, okay, pass auf, wir müssen dafür ein Modell finden. Wenn jetzt eine wie auch immer geartete Technik so einen Fehler auslöst, dann muss es dafür einen Verantwortlichen geben.
Ich möchte es ein bisschen anders formulieren. Ich halte es jetzt für relativ kontraproduktiv, da irgendeinen Manager von der dritten Ebene bei OpenAI irgendwie hinter Gitter zu bringen. Das macht keinen Sinn. Aber die Geschwindigkeit, mit der hier KI mittlerweile entwickelt wird und auf den Markt geworfen wird, ist schon so groß, dass die Unternehmen, und das sehen wir an diesem Beispiel sehr konkret, teilweise gar nicht mehr verstehen, was da passiert. Dario Amodei von Anthropic hat, glaube ich, gesagt, wir verstehen selber nur noch 3% dessen, was da passiert und den Rest nicht. Wenn wir aber dann schon sehen, dass diese Modelle Sachen machen, die sie nicht tun dürfen, sollen und die anderen Leuten schaden, auch Firmen, wirtschaftlich zum Teil, dann muss von meinem Verständnis her eine ganz andere Kultur herrschen bei solchen Modellen. Da muss auch der Staat sehr viel schneller in die Pötte kommen und sowas regulieren, einbremsen oder sonst irgendwas. Ich bin kein Freund davon, ich sag's bewusst nochmal, von irgendwelchen Regularien, die noch mehr Gesetze haben. Das habe ich, glaube ich, in diesem Podcast schon 5-mal erzählt oder sonst irgendwas. Aber hier entgleitet gerade was, meine ich. Und ich bin echt ein bisschen, wie soll ich sagen, zwiespältig mittlerweile, was den Nutzen von KI angeht. Ich finde den toll und mache es ja auch sehr viel, aber wir müssen das im Griff haben. Wir dürfen diese Technik nicht verlieren. Und das sieht momentan so aus. Und offensichtlich schert sich keiner drum. Da muss auch keiner die Verantwortung übernehmen. Wenn die das nämlich müssten, dann würden die ganz anders vorgehen. Dann würden die langsamer vorgehen und so weiter und so fort.
Ja klar, aber im Endeffekt ist ja natürlich der Betreiber der KI irgendwo verantwortlich, beziehungsweise die Geschäftsführung muss dafür verantwortlich gemacht werden können, wenn sowas passiert.
Ja. Weil,
also, das ist ja bei jeder Sache so. Wenn du, keine Ahnung, ein Unternehmen hast und flutest damit irgendein Gebiet oder sowas, dann ist ja auch jemand verantwortlich, ja, weil du einen Fehler gemacht hast, dann ist im Endeffekt die Geschäftsführung auch verantwortlich, wenn sowas passiert. Ja. Ist ja nichts anderes. Du machst mit deinen Firmen Assets machst du irgendwas kaputt. Sei es jetzt eine KI oder sei es jetzt eine Überflutung oder keine Ahnung, ja.
Also, ja. Aber was hören wir denn jetzt? Wir hören, guck mal, das hätte nicht passieren dürfen, ist jetzt das erste Mal passiert. Wow, wir haben überhaupt nicht verstanden, was da vor sich geht. Ach, spannend, wir versuchen das nächstes Mal zu verhindern. So, reicht mir das? Ehrlich gesagt, nein.
Mhm. Ja, gut, im Endeffekt müsste Hugging Face, also das Unternehmen, das da gehackt wurde, das ist so eine KI-Plattform, wo du verschiedene KI-Modelle drauf laufen lassen kannst. Also sie sagen selbst, sind das GitHub der KI-Modelle. Mhm. Die müssten ja dann im Endeffekt dagegen vorgehen und sagen, okay, nee, wir zeigen das jetzt an. Wir wollen da jetzt sozusagen eine Klarheit, wir wollen da ein Urteil haben oder so ein Präzedenzfall letzten Endes. Dass man sagt, okay, pass auf, wenn euer KI-Modell hier Amok läuft und ihr nicht die nötigen Schutzmaßnahmen in place hattet, dann müsste dafür gerade stehen.
Ja.
Ja. Ja, und das wird natürlich dann interessant, wenn jetzt, ich meine, in dem Fall ist jetzt nichts passiert, aber das durchaus übertriebene Szenario von dir, keine Ahnung, jemand stirbt auf dem OP-Saal, im OP-Saal oder sowas, wegen so einer Geschichte. Das muss natürlich dann auch mit abgedeckt sein. Ja, klar.
Findest du echt, dass eigentlich nichts passiert ist? Hey, da hat sich etwas selbstständig gemacht und in der realen Welt eine Straftat begangen.
Ja,
und zwar mit Ansage.
Ja,
ich finde nicht, dass da nichts passiert ist.
Also die Tatsache, dass es passiert ist, ist schon extrem und was passiert ist. Aber der, sage ich mal, das Ergebnis davon, da ist jetzt niemand wirklich zu Schaden gekommen. Da ist niemand verletzt worden, ist niemand gestorben. Das meine ich damit. Das ist also.
Ja, okay.
Und das ist für mich immer noch mal eine andere Nummer. Ob jetzt irgendwelche Daten abhandengekommen sind oder ein Unternehmen mit einem Exploit aufgemacht wurde oder ob wirklich Menschen gestorben sind, das ist nochmal.
Ja, ja. Also, okay, das meine ich. Das ist klar.
Ja. Aber dennoch, ich bin hier gefragt worden, was heißt das denn jetzt für mein Unternehmen? Also, wenn ich jetzt ein CISO bin, ein Admin bin, wie muss ich mich denn jetzt aufstellen gegen sowas? Dann sage ich, genau wie vorher. Also du kannst, hast gar keine Möglichkeit, irgendwas an deinen Security Best Practices zu ändern jetzt. Du machst weiter wie bisher. Du schließt die Schwachstellen, die du kennst, so schnell wie möglich. Du hast deine Früherkennung im Einsatz. Du machst genauso weiter. Also du hast, also es ändert sich für uns Anwender und für die Unternehmen erstmal gar nichts durch diese Attacke.
Richtig, ja. Und in dem Fall war es ja auch so, dass Hugging Face den Angriff selbst erkannt hat. OpenAI hat es ja nicht mal geschnallt. Die haben ja dann erstmal gesagt, Leute, was macht ihr da? Und diese, wir wissen erstmal von gar nichts. Also das hat tatsächlich hier funktioniert, muss man ja auch fairerweise sagen. Das stimmt. Naja.
Ja. Also jetzt Panik zu verfallen, ist nicht das Richtige. Man kann das schon betrachten als super kritischen Event generell, aber es ändert, wie gesagt, es sollte nichts ändern an unserer täglichen Nutzung vom Internet oder wie wir unsere Netzwerke absichern. Momentan ist das noch nicht der Fall.
Gebe ich dir recht. Panik ist falsch, wollte ich auch gar nicht verbreiten. Ich halte bloß dieses, wir gehen jetzt schon zur Tagesordnung über und das ist nach 2 Tagen eigentlich aus den Medien raus, finde ich in dem Fall sehr schwierig, weil das ist schon eine Grenzüberschreitung der anderen Klasse und die hat diese Technik einfach vollzogen. Jetzt habe ich gelesen, ich weiß gar nicht, ob es wirklich stimmt oder ob das bloß so ein Spaß war, der da hinten drauf folgt, dass man herausgefunden hat, dass manche KI an irgendwelchen Stellen im Netz Anweisungen für spätere KI-Modelle hinterlassen hat, wie man aus diesen Sandboxen ausbrechen kann. Also die versuchen sie schon, ähnlich so wie Planet der Affen oder sonst irgendwas hier von Generation zu Generation irgendwelche Informationen weiterzugeben.
Aber wie auch immer. Bevor wir zum nächsten Thema gehen, nochmal eins zurück. Glaubst du oder hältst du es für möglich, dass das ein PR-Gag ist?
Nein, glaube ich nicht. Ich glaube, das ist zu krass. Und was wird es OpenAI bringen?
Naja, also ich glaube es auch nicht, aber die Argumentation ist, hey, wir haben hier Anthropic, die mit einem Modell sozusagen zurückgerudert sind und gesagt haben, hey, wir können das nicht veröffentlichen, weil zu gefährlich und weil zu gut in der Erkennung von Schwachstellen. Und OpenAI hat mit diesem Hack im Endeffekt gezeigt, wir haben sowas auch, wir können das auch, ohne groß ins Detail zu gehen. Weißt du, also es ist ein sehr extremer Showcase, sage ich mal, von einem noch nicht veröffentlichten KI-Modell.
Okay, ja, wäre es, aber der Haken an der Sache ist, sie mussten immer sagen, wir haben es nicht gemerkt und wir haben das Ding nicht im Griff. Also das schwingt ja hier mit. Wir haben ja was, das ist wirklich gut, aber wir haben es nicht im Griff. Und ich glaube, dass sich keine Firma ein Tool ins Haus holen will oder ein Werkzeug ins Haus holen will, dass du nicht kontrollieren kannst. Also da finde ich die Risikobetrachtung einfach viel zu groß.
Ja, aber wenn du beim KI-Modell würde ich sagen, ist das einzige Produkt, wo du sagen kannst, ey, das Produkt ist so gut, dass nicht mal wir es verstehen. Das ist, glaube ich, das Einzige, wo man das akzeptieren würde, könnte, gegebenenfalls.
Ja, aber würdest du dir eine Software ins Haus holen, die potenziell morgen das Krankenhaus hackt und die Intensivstation abschaltet? Und dann warst du das und nicht OpenAI? Also nie im Leben, kein CISO würde sowas machen. Glaube ich im Leben nicht.
Aber glaubst du, dass jetzt die Verkaufszahlen für ChatGPT zurückgehen?
Nein, natürlich nicht. Natürlich nicht. Aber ich, also als Antwort darauf, ob das als Werbung nutzbar war und möglicherweise ein Marketing-Gag war, glaube ich, nein, dafür war dieses Ding zu krass und suggeriert auch, wir haben hier ein unfertiges Produkt, das wir nicht im Griff haben. Und das, glaube ich, ist aus Marketing-Sicht einfach nicht gut.
Ja, okay. Also ich glaube auch nicht, dass es ein Marketing-Gag war, weil ich halte es auch für zu extrem. Aber die Diskussion war schon sehr, sehr präsent. Also viele Experten, viele Leute, die ich absolut respektiere, haben sofort gesagt, ja, das ist Marketing gegen, die wollen sich auch so ausstellen wie Anthropic und das, ich glaube es nicht.
Ich glaube auch nicht nach den Infos, die da kamen. Das ist wie wenn du sagst, ich habe hier ein Eis, das schmeckt total lecker, aber ehrlich gesagt weiß ich nicht, ob es giftig ist. Ja, okay. Ist doch so.
Ja.
Ja. Ja. Auch immer. Naja. Du, weil wir schon bei KI sind, vielleicht eins noch. Ich habe 2 kurze Themen, die so ein bisschen da reinspielen, das Thema, welche Daten so eine KI denn übernimmt und welche Daten überhaupt noch da sind. Weil gefühlt ja mittlerweile suchen die ja alles, was sie kriegen können an Informationen, die sie noch nicht haben. Und sie haben ja fast alles. Und ich habe 2 kurze Sachen mitgebracht. Und zwar hat der, ich glaube, Bundesverband der deutschen Antiquariate, also da, wo man alte Bücher kaufen kann, gerade einen Hype. Die verkaufen gerade Bücher wie blöd. Es gibt Antiquariate, die haben in einem Monat plötzlich 30.000, 40.000 Euro umgesetzt, was für ein Antiquariat wohl sehr untypisch ist. Und die haben sich auch gefragt, warum. Und das sind alles Online-Bestellungen gewesen, die irgendeine Firma dann abgesetzt hat. Und ich habe auch in dieser Pressemitteilung, die wir auch natürlich in den Shownotes verlinken, gelesen, dass einzelne Antiquariate erstmal gar nicht dem getraut haben. Aber nachdem das Ding vorab bezahlt wurde, haben sie dann doch geliefert. Stellt sich raus, das ist eine Firma, die zu Anthropic gehört. Und Anthropic kauft im großen Stile alte Bücher, insbesondere aus den 70er und 80er Jahren, auf, schneidet die Buchrücken ab und hinten die Verleimung und schiebt die durch Hochleistungsscanner, um auch an diese Bücher zu kommen, die größtenteils oder ein Teil davon zumindest noch nicht online verfügbar waren. Und die insbesondere noch nicht 70 Jahre alt sind oder wo der Autor seit 70 Jahren tot ist, sprich, die unterliegen eigentlich noch Copyright. Die dürften die, zumindest nach deutschem Recht, gar nicht einlesen. Da halten sie sich aber bedeckt. Weil da hat der Buchhandel nachgefragt.
Ist es nicht so, dass wenn das Buch gekauft ist, du es einlesen darfst und deswegen kaufen sie das? Ein Exemplar und dann...
Ja, darauf berufen sie sich. Das gilt aber in Deutschland nicht, weil hier der Autor das Recht hat an seiner eigenen Sprache, wie das Buch geschrieben ist und ähnliches. Und der müsste dementsprechend zustimmen. Aber ja, die berufen sich darauf, dass sie das Buch kaufen, eine Sicherheitskopie machen und das Buch an sich nicht speichern und danach ja auch zerstören. Das heißt, es ist dann keine Kopie mehr, weil es kein Original gibt oder irgendwie so ähnlich. Da bin ich jetzt raus aus diesem juristischen Feingedöns. Spielt auch keine Rolle. Die brauchen einfach Informationen. Die saugen alles ab, was geht. Und momentan sind es halt offensichtlich Bücher, die sonst seit Jahrzehnten in irgendwelchen Antiquariaten verstauben.
Ja, ich finde es schon extrem, dass die Bücher danach zerstört werden, weil du zerstörst ja im Endeffekt auch ein bisschen History. Und wir wissen, also aus Erfahrung kann ich dir sagen, alles, was du gedruckt hast oder was man gedruckt hat, das hält einfach länger als das Digitale.
Bis es in Hochleistungsscanner von Anthropic kommt.
Ja, genau. Aber die Frage ist natürlich, gibt es in 100 Jahren den Anthropic noch und das PDF, das die erstellt haben? Oder ist es dann in irgendeinem, wie auch immer gearteten KI-Modell aufgegangen und das Original ist nie wieder auffindbar? Könnte ja auch sein.
Ja, also, ja. Alles möglich. Ja.
Weil, probier mal, ich hab noch einen Haufen von, keine Ahnung, gebrannten CDs mit irgendwelchen Daten drauf von vor 25 Jahren. Ich bin mir sicher, die meisten kann ich gar nicht mehr lesen, weil die CDs sich auflösen. Und also dieses Aufheben von alten Daten ist ja eh ein schwieriges Thema. Wie kommst du an die Informationen von vor, auch von vor 10 Jahren? Das ist teilweise schwierig, ja.
Stimmt. Und stimmt.
Mit Büchern ist das natürlich nochmal richtig kritisch.
Ja. Ich habe ja gesagt, ich habe zwei Fälle vom Datenabsaugen. Das eine waren die Bücher, das andere war, und da gibt es eine Kleinigkeit in der Meldung, die mich ein bisschen irritiert. Und zwar ist es einer Nürnberger Versicherung, der Universa, der ist ein Fehler unterlaufen. Die haben ein System abgedatet und danach waren deren Versicherungsdaten der Kundinnen und Kunden öffentlich im Internet einsehbar. So. Problem. Lesen wir ab und zu immer wieder davon, dann gibt es irgendwie eine Meldung, dann nehmen die das raus und so weiter und so fort. So, in dem Fall war es so, so steht hier auf einem T-Online-Bericht und auch Heise hat darüber berichtet, dass die Daten, Vertragsdaten enthalten, Versicherungsnummern, Tarifinformationen und von einigen Kunden auch Bankinformationen. So, und jetzt kommt der entscheidende Satz, wo habe ich ihn? Hier unten, das Ganze war nur wenige Stunden im Netz, aber man hat herausgefunden, dass in diesen wenigen Stunden OpenAI KI-Crawler diese kompletten Datensätze abgegrast haben. So.
Krass.
Und man hat natürlich OpenAI gesagt, ihr dürft die nicht nutzen. Wir beide wissen, die haben sowieso keine 1-zu-1-Kopie, sondern die lesen die ein und können die auch gar nicht mehr löschen, wenn sie sie schon verarbeitet haben. Das wissen wir halt nicht, denn OpenAI hat einfach bis jetzt, zumindest laut diesem Bericht, noch gar nicht geantwortet. Was mich aber irritiert an der Sache ist, früher so die Google-Crawler kamen ungefähr so, ich sage es mal, dreimal im Monat auf deiner Webseite vorbei. Das hast du ja in den Logs gesehen, wenn du wolltest. Und dann waren die so alle drei Wochen, kamen die vorbei und haben geschaut, ob deine Seite irgendwie neu ist und haben die nochmal irgendwie für Google abgescannt. Jetzt waren hier Daten wenige Stunden im Netz und der OpenAI-Crawler war da, zufällig, gerade jetzt, oder kriegen die das anders raus? Gibt es da irgendeine Methode, die ich noch nicht kenne, um sowas schnell zu finden? Hast du da irgendeine Idee?
Es kommt eben drauf an, wo die Daten verlinkt sind. Also wenn die nicht verlinkt sind und irgendwo liegen auf einer Seite, also vielleicht wurde eine neue Domain registriert oder sonst was, dann ist es schon möglich, dass diese Crawler das sofort erkennen. Ja.
Das wäre eine Idee, ja. Stimmt.
Aber ansonsten, wenn es einfach nur auf irgendeinem Share liegt, der nirgendwo verlinkt ist, unter einer Domain, die schon ewig gibt, dann wüsste ich jetzt auch nicht, wie der Crawler da so schnell hinkommt. Ja. Aber die müssen irgendwo verlinkt sein, weil also sonst, wie funktioniert ein Crawler? Der guckt sich ja eine Adresse an, guckt, okay, wohin verlinkt die, geht dahin, guckt da, was sind da für Links drauf und so weiter und so weiter. Aber ja, wissen da zu wenig drüber. Aber es kann schon sein. Wenn, ich meine, vielleicht war es irgendwo verlinkt und dann.
Ja, aber auch bei einer Verlinkung muss ja der Crawler gerade da langkommen. Also hier, also ich habe es jetzt gerade gefunden. Auslöser war laut Bericht eine IT-Umstellung am 7. Juli diesen Jahres. Hierdurch war ein Server für einige Stunden offen zugänglich. Okay, das klingt nach, er hatte schon eine Domain oder war da, aber war offen zugänglich und vorher war er geschlossen zugänglich. Wie auch immer. Diesen Zeitraum nutzte der IT-Crawler, der dem Unternehmen OpenAI zuzuordnen ist. Naja, wir werden es vielleicht irgendwann mal erfahren, vielleicht auch, oder wahrscheinlich eher nicht. Aber auch das fand ich sehr spannend. Wie wusste der davon sofort?
Ja, okay, ja, interessant. Und auch ein bisschen erschreckend, definitiv.
Ja. So, jetzt darfst du wieder.
Ich hab nur noch ein Thema und das ist super dumm. Ich habe einen Typ gefunden, der hat ein Tool gebaut, das er demnächst bei GitHub hochlädt. Das gibt's noch nicht. Mhm. Das dir eine Bad TV Experience verspricht.
Habe ich auch schon, RTL 2.
Ja. Nee, anders. Und zwar, der hat eine Software gebaut, die sich sozusagen über dein Video drüber legt und die Qualität so darstellt, wie wenn du früher im Keller eine 17-mal kopierte VHS-Version von einem Kinofilm auf deinem CRT-Fernseher angeschaut hast. Also Bild schlecht, Farben schlecht, Ton schlecht, aber irgendwie geil.
Das gibt's aber als Filter bei Final Cut.
Ja, okay.
Ja, ja, natürlich. Also schon länger. Das kannst du, du kannst VHS aussuchen, Super 8 aussuchen oder analoger TV mit Störungen. Also dass dieses Bild, man flackert's mal oder sonst irgendwas, das gibt's als Filter. Und der macht das auch ohne Final Cut quasi.
Genau, der macht das für alles. Für jedes Video, was du abspielst, kannst du sozusagen diesen Filter drüber legen. Und wenn du das überlegst, ich meine, du weißt es noch von früher, du hast eine Videokassette gehabt, dein Kumpel hat irgendwie von einem anderen Kumpel einen Film bekommen, er hatte dir kopiert oder der eine, der zwei Videorekorder hat dich kopiert und die Qualität wurde jedes Mal schlechter. Und ist klar, dir total egal, weil du hast den neuen, keine Ahnung, Steven Seagal-Film gehabt und konntest ihn anschauen. Alarmstufe rot, ja, ich habe ihn. Qualität egal, Mono egal.
Es lag ja auch daran, dass die Fernseher damals diese Qualität gar nicht darstellen konnten. Das heißt, es war eigentlich wurscht, weil du hast eh nur Brei gesehen. Wenn man das vergleicht mit heute, ich meine, nicht umsonst gibt's gelbe und rote Karten beim Fußball, weil man die im Schwarz-Weiß-Fernseher von damals auch unterscheiden können musste. Also der hob eine Karte und du musstest halt irgendwie wissen, okay, die ist jetzt hell oder dunkel. Oder sonst irgendwas. Und auch die Spieler auf dem Feld mussten da, auch heute ist es ja immer noch so, dass es unterschiedliche Trikots sein sollten. Das lag ja daran, dass diese Auflösung auf diesen alten CRT-Fernsehen einfach Katastrophe war.
Ja, ich finde es trotzdem witzig. Ich weiß nicht, ob ich einen ganzen Film schaffen würde in der Qualität, wenn du weißt, es geht halt auch in viel besser. Aber witzig finde ich schon. Also ich mag ja alles, was so Retro ist. Und da muss ich sagen, da habe ich durchaus, ich habe da Respekt vor solchen Projekten, die einfach so einen Quatsch wiederherstellen.
Wollte ich finde das auch sehr schön. Nein, finde ich sehr nett. Ich habe auch so zwei kleine Sachen, erzähle ich gleich. Aber ich fange erstmal an, bevor ich es wieder vergesse. Bea hat uns geschrieben und einen schönen Vorschlag gebracht. Da ist auch was über eine smarte Toilette dabei, die irgendwie deine Ausscheidung messen kann oder sonst irgendwas. Besprechen wir hier im Podcast nicht drüber, aber ich werde drüber bloggen. Also vielen Dank, Bea, für diesen netten Hinweis zu diesem Thema.
Wir hatten das schon mal. Wir haben schon mal drüber gesprochen.
Es gab so was Ähnliches, das stimmt. Auch schon länger her. Bea hat noch was, also hat einen neuen aktuellen Link noch geschickt. Okay. Ich wollte einfach nur mal Hallo sagen. Das Zweite, was ich nicht in unserer Liste drin habe, da muss ich dich jetzt kurz überraschen. Unsere Themen sind ja in einem Tool, das du gewipe-coded hast, Podpad. Das hast du abgedatet noch ein bisschen und ein bisschen noch erweitert und machen wir jetzt auch schon seit 2-3 Monaten, würde ich sagen.
Ja,
kann das sein? Ja. Mir ist aufgefallen, mit der neuen Version, lieber Rüdiger, hast du ein Problem, denn die deutschen Umlaute sind weg. Wenn ich da so einen Link reinkopiere, die heißen dann immer wieder so wie ein HTML, was weiß ich, Dollar A, Ummel oder sowas, ne? Das ist das Übliche. Und vielleicht möchtest du daran nochmal arbeiten. Ich erzähle das deswegen, weil ich ja, habe ich dir erzählt, an einem Buch wieder schreibe und da die Menschen huldige und erwähne, die die Welt digital gemacht haben. Und ich möchte in diesem Zusammenhang dich nur an Joe Becker, Lee Collins und Mark Davis erinnern. Das sind die Leute, die schönen Gruß aus München auf jeden Rechner der Welt bringen, dass man es auch wirklich lesen kann. Die haben das schon gelöst. Dein Problem 1988 war das, als die den ASCII-Zeichensatz von 8 auf 16 Bit erweitert haben und damit 65.536 Zeichen abbilden konnten, weil sie damals wirklich dachten, damit kriegst du alle Zeichen von allen Sprachen der Welt. Wir wissen heute, dem ist nicht so. Mittlerweile sind fast 149.000 Zeichen im Unicode hinterlegt. Das nur als kleiner Hinweis für dich. Vielleicht magst du da nochmal dein Vibe-Coding-Tool anwerfen und das korrigieren.
Ich setze auf das Backlog. Ich habe noch mehr Features, die ich noch einbauen will, aber das steht jetzt mit drauf. Und auch nochmal mein Dank, weil als Rüdiger bin ich natürlich sehr daran interessiert, dass die Umlaute funktioniert, genau wie du als Tobias Schrödel.
Rüdel, genau, da hast du recht. Du hast mir letztes Mal einen AI-Font gezeigt, das war dieses Rauschen, was die KI nicht lesen kann. Genau. Mhm. Es gibt einen zweiten, der heißt Decoy-Font. Decoy-Font ist aber deutlich besser lesbarer für Menschen als den du mir damals geschickt hast. Das kam auch irgendwie einen Tag später. Ich habe es mir gleich notiert. Der zeigt ja auch einen Buchstaben an und mit ganz feinen Linien ist dann quasi ein anderer Text zu lesen als Mensch und den kann wohl die KI nicht zeigen. Für diejenigen, die es interessiert, ich verlinke es einfach unter podcast. Ich glaube, es hackt in den Shownotes.
Den habe ich auch gesehen, den Font, und der wurde schon relativ schnell entzaubert, weil die KI ihn sehr wohl lesen kann. Also er ist besser lesbar für Menschen, aber auch besser lesbar für KI. Also es gibt Modelle, die den schon lesen können wieder.
Dann werde ich den trotzdem verlinken und sagen, hätte es werden können, ist es nicht geworden.
Ja.
Gestern habe ich was gelesen, gleich ausprobiert und mich gefreut. Ich bin sicher, ich werde es irgendwann brauchen, weil ich es jetzt weiß. Vorher habe ich es nicht vermisst, aber jetzt, wo ich es weiß, denke ich mir, geile Sache. Du hast zwei Fenster auf dem Bildschirm, auf deinem Mac, eins im Vordergrund, eins im Hintergrund. Mhm. Wenn du Command klickst, also wenn du klickst, aber dabei die Command-Taste drückst, kannst du auf das inaktive Fenster den Klick geben, ohne dass es in den Vordergrund kommt.
Das ist ja genial. Das brauche ich so oft. Während unserer Podcast-Aufnahme nervt es mich jedes Mal. Okay, komm, da wusste ich nicht. Ist das neu?
Probier's mal aus.
Neues.
Probier's mal
aus. Ich habe es gerade probiert. Das ist super.
Funktioniert. Super, oder? Eine Fenster bleibt vorne im Vordergrund und das andere übernimmt trotzdem den Klick, bleibt aber schön dezent hinten. Das mache ich jetzt auch, indem ich im Hintergrund auf Besprochen klicke.
Habe ich schon. Genau das habe ich schon gemacht, Tobi. Das habe ich schon getestet.
Sehr schön. Ich weiß nicht, ob wir da vielleicht beim nächsten Mal drüber sprechen müssen, weil ich glaube, da müssen wir uns noch ein paar Mal einlesen, wenn du es noch nicht kennst. LG-Monitore scheinen ein Problem zu haben. Und zwar hat Brian Krebs, den viele aus der IT-Security sicherlich kennen, unter anderem darüber geschrieben, LG lädt Werbung aus Apps auf ihrem Monitor und blenden dir dann ein, hey, installier doch den, was war's, Kaspersky-Virenscanner. Und du denkst dir irgendwie, Moment, mein Monitor zeigt mir jetzt Werbung an, das kann doch wohl nicht sein. Doch, das kann sein, LG rudert da ein bisschen zurück. Was in dem Zusammenhang aber auch aufgetaucht ist, ist ein Thema, das ich so noch nicht kannte. Überrascht mich jetzt nicht, aber ich kannte es nicht wirklich, dass das ein großes Thema ist. Irgendwie mehr als 50% der Apps, die du von LG auf ihre Fernseher und Monitore laden kannst, sind sogenannte Residential Proxies. Sagt ihr was?
Nee.
So. Diese Tools, und LG dünnt da wohl jetzt aus, und vielleicht, wie gesagt, müssen wir uns da noch ein bisschen länger mit beschäftigen, bevor wir drüber sprechen. Ich teaser es dann jetzt nur mal ein bisschen an. Ein Residential Proxy erlaubt dem Anbieter der App aufgrund deiner Zustimmung zu den AGBs den vollen Zugriff auf deinen Fernseher. Und jetzt Achtung, jetzt verkaufen die deine IP-Adressen an andere. Das heißt, andere nutzen deinen Fernseher, um über deine IP in Deutschland Netflix aufzurufen, irgendwas zu kaufen oder irgendwelche Geoblocking-Sachen zu umgehen, und laufen über deinen Rechner. Und das scheint wohl eine Großzahl der LG-Fernseh-Apps zu betreffen.
Okay. Also, Moment. Also, ja. Wir wissen ja, die ganzen Smart-TVs, die machen Screenshots, schicken die an den Anbieter weiter und werten dich aus und so weiter. Mhm. Das haben wir schon mal besprochen. Und du sagst jetzt, dass die meinen Fernseher verkaufen, dass der als Proxy für, keine Ahnung, VPN-Dienste oder also sämtliche Proxy-Dienste im Internet funktionieren?
Ja.
Okay, das wäre durchaus neu. Das ist schon ja, krass, wenn das stimmt.
Ja. Dann okay. Gehen wir da mal ein bisschen tiefer. Ich habe
auf jeden Fall gesagt,
kurz.
Aber ja? die Sache mit der Werbung einblenden, ja. Ich habe das noch nicht. Ich habe auch, glaube ich, keinen einzigen LG-Monitor im Haus. Aber es ist schon eigentlich eine sehr smarte Geschichte, weil du umgehst natürlich dadurch, dass du eine Firmware auf dem Monitor hast, der dir was einblendet quasi im Vordergrund, du umgehst jede Art von Adblock.
Na klar.
Du hast es immer voll im Blick. Also der User kann nichts dagegen machen, diese Werbung nicht zu sehen, letzten Endes.
Ja.
Also die Augen zumachen, aber du kannst es nicht umgehen, außer dass du keinen LG-Monitor mehr kaufst.
Ja.
Aber wenn das erfolgreich ist, dann weißt du genau, dass da ein Samsung auch aufspringen wird, ja, leider.
Ja, die krass. Sind auch in diesem Brian Krebs Artikel wird Samsung auch noch genannt. Lass uns mal gucken, vielleicht ist das auch nur eine USA-Sache und gar keine Europa-Sache. Das, wie gesagt, dann gucken wir rein. Vielleicht hat ja jemand von den Hörerinnen und Hörern da schon ein bisschen mehr Input zu liefern. Ich wollte das Thema mal anteasern, zumindest mal ansprechen. Vielleicht hast du ja gesagt, nee, da ist nichts dran oder sonst irgendwas. Ich habe es nur am Rande mitbekommen. Also auf der Liste für nächstes Mal.
Ehre. Interessant auf jeden Fall. Okay, du hast noch ein Thema hier.
Ich habe zwei sogar noch. Ein ganz kurzes, und zwar iOS 27, das ist ja jetzt so Betas doch unterwegs. Du kennst ja beim iPhone, und ich glaube, es ist eine der genialsten Funktionen, wenn du so einen Code bekommst, also so einen Zwei-Faktor-Code von, keine Ahnung, Sixt, Netflix oder wer auch immer dir einen schickt, dann wird dir das Ding über der Tastatur eingeblendet und du kannst draufklicken und musst den Code gar nicht abtippen, sondern er sagt, hey, hier kam ein Code, soll ich den direkt jetzt auf dieser Webseite oder der App eintippen, und du musst jetzt nicht nochmal draufklicken. Das ist eine super Sache, die viele Leute machen. Das geht ja nur, weil er deine eingehenden SMSen oder iMessages und so weiter einfach liest und erkennt, das ist ein Code, der irgendwo rein muss. Diese Funktion wird jetzt erweitert auf die normale Zwischenablage. Und ich höre jetzt schon einige Android-User husten und sagen, das haben wir doch seit Jahren. Genau, habt ihr seit Jahren. Das Ganze läuft jetzt beim iPhone auch bald. Und zwar wird die Zwischenablage in iOS ausgewertet. Der weiß also zum Beispiel, dass da jetzt ein Bild drin ist und wird dir beim Einfügen andere Möglichkeiten geben, die auch Bilder betreffen. Nämlich zum Beispiel gleich speichern in der Galerie. Keine Ahnung, Photoshop auf dem Handy öffnen oder was auch immer das da möglich ist. Und beim MP3 wird er dir andere Möglichkeiten geben. Das heißt, er wird die Zwischenablage intelligenter überwachen und dir entsprechend schneller und direkter Möglichkeiten geben, diesen Inhalt zu bearbeiten.
Okay, klingt erstmal gut, weil ich meine, bisher, wenn du jetzt ein Bild in der Zwischenablage hattest und wolltest es in ein Textfeld, dann passiert einfach nichts. Also dann kommt keine Fehlermeldung, es passiert einfach gar nichts.
Ja.
Und man könnte einfach ausgehen, du willst damit irgendwas machen. Also alles, was intelligenter macht, erstmal gut.
Ja. Schön. So, letztes Thema. Duress Pin. Also ich kannte den Namen nicht. Duress heißt Druck oder jemanden zwingen, etwas zu tun, was er nicht so wollte. Ich kenne diese Technologie, die gab es früher mal, dann verschwand sie. Ich habe ja so ein paar Demo-Android-Handys, habe sie auch vermisst, auch beim iPhone vermisse ich sie, dass man zum Beispiel, es gibt ja die Funktion, wenn jemand 10-mal den falschen PIN eingibt, dass das Handy gelöscht wird. Mhm. So, und Duress-PIN ist ein zweiter PIN, den du auf deinem Handy hast. Und wenn du dem statt den Original PIN eingibst, wird dein Handy sofort gelöscht, ohne Rückfrage.
Ach, okay.
Also die Idee dahinter ist klar, Strafverfolgungsbehörden oder fremdgehender Partner oder sonst irgendwas und betrogene Partner oder die Polizei sagt, hey, ich möchte gerne auf dein Handy gucken, gib mir mal den PIN. Und dann sagst du, ja, der ist 1234. Und wenn du 1234 eingibst, wird halt dein Handy komplett gelöscht und gar nichts ist mehr drauf. Und wenn du, keine Ahnung, 7890 eintippst, dass der echte PIN ist, dann wärst du halt im Handy gewesen. Mhm. Das hat ein US-Bürger jetzt gemacht, und zwar bei der Grenzkontrolle in, ich meine, es war Atlanta. Und da wollte dann die Grenzschutzbehörde wollte auf das Handy zugreifen, weil dieser Bürger wohl bekannt dafür war, dass er, wie heißt das, Samuel Tunick heißt er, und der ist bekannt dafür, dass er hin und wieder irgendwelche Demonstrationen und Protestbewegungen begleitet und ähnliches. Und der hat einfach, als der Grenzbeamte gesagt hat, geben Sie mal den PIN, ich möchte mal draufschauen, was die dürfen, ob wir das wollen oder nicht, den Duress-PIN gegeben. So, und dann war das Handy gelöscht. So. Und den haben sie jetzt angeklagt wegen Vernichtung von Beweisen. Und das ist eine Straftat bei denen. Ja.
Boah, okay.
Und ja, das jetzt wird es spannend, weil das ist eine Standardfunktion, die dieses Android-Modell, also Google Pixel, und zwar mit Graphene OS, das ist ja eh ein Operating System für Android-Geräte, das extremst datensparsam ist und eigentlich für Leute gedacht ist, die wirklich keine Informationen an Drittanbieter weitergeben wollen. Also Graphene OS läuft quasi ohne Google-Account und so weiter und so fort. Und der hat jetzt eine Anzeige wegen Vernichtung von Beweisen. Und das ist wohl eine ziemlich heftige Anfeindung in den USA.
Zumal ja gar keine Straftat im Raum steht. Das geht nur ein Grenzbeamter, der in das Handy schauen will. Also.
Ja, aber die sagen, warum hätte er das tun sollen, wenn er nicht was zu verbergen hat? Und das ist ja genau diese Diskussion, die so problematisch ist. Hallo, geht's noch? Also frage ich mich jetzt, aber in den USA scheint das noch schon gar kein Problem mehr zu sein. Und ich muss gestehen, auch diese Stimmen, wenn du nichts zu verbergen hättest, die fallen ja hier auch hin und wieder. Ich sage jetzt nur, was weiß ich, Chatkontrolle und so weiter und so fort.
Ja, ja, also das sind alles Entwicklungen, die wir versuchen müssen in irgendeiner Form zu bekämpfen, weil, also es geht ja nicht darum, dass man irgendwelche Straftaten verbirgt, aber jeder hat natürlich Privatsphäre und Dinge, die er nicht möchte, dass ihr eben an jeder Weise, jeder sieht, also ist das ganz, ganz normal, ganz okay, wenn man seinen PIN fürs Handy nicht rausgibt, in meinen Augen. Also,
ja, ja, ich meine, richtig, musst du auch nicht, also deswegen gibt es ja auch Gesetze, du musst deinen PIN ja nicht geben, schwierige Sache. In dem Artikel von WindFuture, den ich übrigens auch verlinken werde, logischerweise steht auch noch, und das fand ich dann auch ganz spannend, weil dieses Graphene OS momentan, da kommen jetzt wohl noch ein paar Motorola-Geräte dazu, nur auf Google Pixel-Geräten sauber läuft. Heißt es hier, in der spanischen Region Katalonien sollen Polizisten bereits Personen mit Pixel-Smartphones pauschal verdächtigen, weil sie dieses sichere Betriebssystem nutzen könnten. Die Behörden dort stuften die Software intern als potenziell verdächtig ein. Verdächtig, nicht gefährlich, verdächtig.
Ja. Ah. Ist doch kaputt. Also, ja. Hey, was nützt ein VPN? Hast du was zu verbergen? Was?
Ja, genau, richtig. Ja. Ja. Also, oder möchtest du was Illegales machen, indem du Netflix streamst aus Italien und dir eine italienische Serie anguckst? Das ist nicht erlaubt, mein Freund.
Ja, ist schon mal unter Generalverdacht. Ja,
ja.
Oh Mann, das
was immer denn?
Geht alles in eine falsche Richtung, muss ich leider sagen. Ja,
ja. Ja.
Aber ich finde diese Idee des Pins finde ich ganz cool. Schade, dass es bei iOS nicht gibt. Also,
ja, aber wenn du es dann nutzen würdest und dann gleich in den Knast kommst deswegen oder eine Anzeige am Hals hast.
Ja, es geht ja nicht darum, es muss ja auch nicht die Polizei sein. Es kann ja auch einer sein, keine Ahnung, der dein Handy klauen will, sagt, entsperrt sein Handy, weil ein entsperrtes iPhone halt mehr Geld bringt und dir das Messer an den Hals hält. Dann kannst du sagen, ja, okay, ich entsperre es dir, aber ich lösche zumindest die Fotos meiner Kinder vorher. Ja. Also, ja. Weißt du,
ja.
Das wäre auch eine Möglichkeit. Es muss ja nicht die Polizei sein oder der eifersüchtige Ehepartner.
Ja. Ja. Schwierige Sache.
Ja, schwierig, schwierig. Da haben wir wieder eine richtige lebensbejahende Folge gehabt. Gut, Tobi. Nee, super. Nee, finde ich gut. Ja, ich sag trotzdem.
Wir haben mit Singen angefangen, also geht doch, oder?
Ja, genau. Wir haben mit Singen angefangen und mit Messer an der Kehle aufgehört. Ja.
Super, so mag ich das.
Naja, ich sag trotzdem danke.
Danke, Rüdiger.